Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der Roche Austria GmbH.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Folge des Springer Podcasts Hörgang. Mit mir im Studio sind Oberärztin Dr. Stefanie Meyer, Leiterin der Hämatologischen Ambulanz an der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin 3 am Universitätsklinikum Regensburg, und Universitätsprofessor Dr. Ulrich Jäger, ehemaliger Leiter der klinischen Abteilung für Hämatologie und Hämostasiologie der Universitätsklinik für Innere Medizin 1 an der Medizinischen Universität Wien. Mein Name ist Alice Kment, Chefredakteurin der Onconews Austria bei Springer Medizin Wien. Ich gebe nun das Wort weiter an Professor Jäger, der Sie mit unserem heutigen Thema vertraut machen wird.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Uli Jäger. Ich habe doch einige Erfahrung mit Lymphomtherapien und wir haben Neuigkeiten für Sie. Im Rahmen des heutigen Podcasts stellen wir nämlich neue Therapieoptionen für aggressive B-Zell-Lymphome oder Diffuse Large B-Cell Lymphomas vor in der zweiten Linie. Der aktuelle Anlass dazu ist die Zulassung von Glofitamab und Gemox in der zweiten Linie bei DLBCL. Und dazu gibt es ja auch schon eine Publikation im Lancet 2024 von Jerry Abramson. Und ich darf jetzt sehr herzlich auch das Wort weitergeben an meine Kollegin Stefanie Meyer, die sich vielleicht auch ganz kurz mal bei Ihnen vorstellen wird.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Uli. Ich bin, wie gesagt, Oberärztin an der Uniklinik Regensburg, leite dort die hämatologische Ambulanz und habe den klinisch-wissenschaftlichen Schwerpunkt die aggressiven B-Zell-Lymphome. Jetzt gibt es eben diese neue Therapieoption, die zugelassen ist für Patienten mit rezidiviertem oder refraktären diffus großzelligen B-Zell-Lymphom, die mindestens eine Vortherapie gehabt haben und nicht für eine autologe Stammzelltransplantation qualifizieren. Hintergrund dieser Zulassung ist die STARGLOW-Studie, eine internationale multizentrische randomisierte Phase-2-Studie, die in 13 Ländern in Asien, in Australien, in Europa und Nordamerika stattgefunden hat und an der insgesamt 62 Zentren teilgenommen haben. Es wurden 274 Patienten randomisiert in einem 2:1 Modus. 183 Patienten erhielten die Kombination Glofitamab mit Gemcitabin Oxaliplatin, 8 Zyklen plus 4 konsolidierende Gaben Glofitamab als Monotherapie. Und der Standardtherapiearm war eine Therapie mit Rituximab und Gemcitabin Oxaliplatin, insgesamt 8 Zyklen. Diese Zyklen wurden alle 21 Tage gegeben. Grund dieser 21-Tage-Applikation war, dass die Therapie mit Gemcitabin Oxaliplatin dem bisherigen Standard des Glofitamab-Gabe alle 3 Wochen angepasst waren. Eingeschlossen konnten Patienten werden, die älter als 18 Jahren waren, ein rezidiviertes oder refraktäres diffus großzelliges B-Zell-Lymphom hatten, mindestens eine Vortherapie, ECOG 0 bis 2, und die Patienten mussten für eine Hochdosistherapie mit autologer Stammzelltransplantation ineligibel sein. Dies war definiert Patienten über 70 Jahre oder ECOG 2 oder mehr, oder eine Organtoxizität, zum Beispiel eine kardiale Vorerkrankung mit einer EF von kleiner 40%, eine renale Vorerkrankung mit einer GFR von kleiner 35 Milliliter pro Minute. Oder ein Einschlusskriterium war auch, es hat ausgereicht, wenn die Patienten die Hochdosis-Chemotherapie ablehnten. Endpunkte der Studie, der primäre Endpunkt war das Gesamtüberleben, also ein relativ harter Endpunkt. Sekundärer Endpunkt, progressionsfreies Überleben, komplette Remission, Dauer einer kompletten Remission und die Lebensqualität. Und für die Ergebnisse darf ich dann wieder weitergeben.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist jetzt schon einmal eine ganz tolle Übersicht, womit wir es zu tun haben. Ich wollte vielleicht noch ergänzen bei den Einschlusskriterien, dass da eine Reihe von Patienten, circa 10% mit ECOG-2-Status drin waren, die würden wir ja nicht unbedingt jetzt in die CAR-T-Cell-Therapie zum Beispiel reinbringen. Viele Zentren nehmen das als Ausschlusskriterium. Ja, das Stichwort ist schon gefallen. Der primäre Endpunkt ist der Overall Survival, also das, was wir ja eigentlich sehen wollen von diesen Patienten. Und da gab es einen statistisch hochsignifikanten Unterschied zwischen dem Glofitamab-Arm und dem Rituximab-Arm mit einer Hazard Ratio von 0,59. Man kann auch grundsätzlich dann sehr klar unterscheiden über diesem Endpunkt, wenn man den medianen Overall Survival nimmt, 25,5 Monate versus 12,9 Monate. Also das Überleben dieser Patienten hat sich praktisch verdoppelt. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr klares Resultat. Wenn man sich die Kurven anschaut, dann hat man auch das Gefühl, dass so ab dem zweiten Jahr sich vielleicht auch sogar ein Plateau einstellt. Da werden wir sicherlich noch genügend Follow-up kriegen. Wenn man in Multivariat-Analyse sich diese Ergebnisse anschaut, dann gibt es wenige Faktoren, die außer dem Treatment, die wirklich durchschlagend sind. Es gibt in dem Forest Plot, wo man also die einzelnen Risikofaktoren sich anschaut, ein paar Unterschiede, die regional bedingt sind, aber jetzt nicht ins Gewicht fallen, weil die Power für die Analyse hier nicht gegeben war. Aber sonst kann man eigentlich sagen, dass alle Subgruppen im Wesentlichen von Glofitamab-Zugabe profitiert haben. Es gibt ein paar Gruppen, die zwar deutlich profitiert haben, aber nicht so deutlich. Das sind zum Beispiel Patienten, die primär refraktär waren, beziehungsweise Patienten mit hohen IPIs, die dann innerhalb der Glofi-Gruppen vielleicht nicht so gut abgeschnitten haben. Aber alle Subgruppen haben im Grunde profitiert. Was ich noch finde, ist, dass speziell bei den sekundären Endpunkten, zum Beispiel dem progressionsfreien Überleben, das ja auch für uns immer ein sehr harter Parameter ist, auch gewaltige Unterschiede gesehen wurden. Da ist die Hazard Ratio sogar 0,37 und das mediane PFS ist 3,3 im Rituximab-Arm versus 12,1 im Glofitamab-Arm in Monaten. Also da gibt es schon ganz harte Daten, die den Unterschied zeigen. Und vielleicht noch als Grund für diese Übersetzung in das progressionsfreie Überleben, die kompletten Remissionsraten, die sind nämlich im R-Gemox-Arm 25% und im Glofi-Gemox-Arm 58%. Also auch hier eine Verdoppelung in den kompletten Remissionsraten. Also ich denke mal so über alle Subgruppen drüber gibt es relativ wenig Zweifel, dass hier ein gewaltiger Unterschied zwischen den beiden Armen besteht und dass eben möglicherweise ein Plateau entsteht bei den Patienten, die Glofitamab hier bekommen haben. Ja, dann ist sicherlich ein wesentlicher Punkt auch noch natürlich die Sicherheit. Stefanie, magst du dazu vielleicht was sagen?
Genau, da gab es jetzt letztendlich keine unerwarteten Toxizitäten. Viele Patienten hatten Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungsrate war im experimentellen Arm mit Glofitamab und Gemcitabin, Oxaliplatin auch höher. Speziell gab es mehr Neutropenin, mehr Anämien, etwas mehr Polyneuropathie und eine milde, immer reversible Lebertoxizität. Bezüglich der interessanten Nebenwirkungen, das Zytokinfreisetzungssyndrom war so, dass 44% der Patienten ein solches hatten, aber fast alle Patienten hatten dieses nur mild, sprich Grad 1 und Grad 2. Und von den behandelten Patienten hatten nur 4 Patienten ein Grad 3 Zytokinfreisetzungssyndrom, kein einziger Patient ein Grad 4 Freisetzungssyndrom. Grad 5 Nebenwirkungen waren auch etwas mehr im experimentellen Arm, 8% versus 5%. Es gab 7 Covid-assoziierte Todesfälle in der Clofitamab-Gruppe, wobei es dann ein Amendment gab während der Therapie. Man muss sagen, die Studie ist mitten in den Beginn der Covid-Pandemie noch vor die Impfung reingelaufen. Und nachdem es dann ein Amendment gab, dass alle Patienten vor Beginn der Therapie einen negativen Covid-Test haben mussten und die Therapie beendet wurden, sobald die Patienten eine Covid-Infektion hatten, ab da gab es dann keine Todesfälle mehr. Zwischenzeitlich sind die Patienten geimpft. Wir haben auch zwischenzeitlich wirksame Therapien für Covid-Infektionen, sodass das sicherlich im klinischen Alltag jetzt keine solche Rolle mehr spielt. Wir würden aber schon noch empfehlen, dass man vor Beginn einer Therapie mit Clofitamab einen Covid-Test macht und idealerweise natürlich alle Patienten impft oder eine Auffrischimpfung durchführt. Ansonsten war das Nebenwirkungsprofil, wie wir es aus der Monotherapie kennen, und das Zytokinfreisetzungssyndrom nicht häufiger, als sogar seltener als in der Monotherapie. Auch neurologische Nebenwirkungen waren sehr selten und es gab keine schweren neurologischen Nebenwirkungen unter dieser Therapie, sodass die insgesamt recht gut verträglich ist, gut handelbar ist. Die Patienten mussten bei der ersten Clofitamab-Gabe stationär überwacht werden, wie wir es auch aus der Monotherapie kennen, weil dort eben das Zytokinfreisetzungssyndrom am häufigsten war. Nach dieser ersten Gabe von 2,5 Milligramm Clofitamab gab es nur noch 0,6% Grad 3 CRS. Das heißt, dann ist es auch eine gut ambulant handelbare Therapie.
Darf ich dich jetzt zum Sicherheitsprofil nochmal fragen? Also wenn wir dieses Sicherheitsprofil hören, von der Praktikabilität her, also wie würdest du sagen, muss ein Zentrum ausgestattet sein, damit diese Kombination mit Chemotherapie und Clofitamab jetzt tatsächlich anwenden kann?
Also das Zentrum sollte Erfahrung haben in der Therapie mit bispezifischen Antikörpern und auch in der Therapie der Nebenwirkungen, und auch die assoziierten Kliniken, die Notaufnahmen sollten geschult sein, ein Zytokinfreisetzungssyndrom zu erkennen und zu behandeln. Man sollte natürlich den Interleukin-6-Antikörper des Tocilizumab gelagert haben und es sollten hausweite Standards bestehen, wie man sollte das Zytokinfreisetzungssyndrom diagnostiziert, quantifiziert, Grad 1, 2, 3, 4 und auch therapiert. Das ist in großen Zentren sicherlich kein Problem. Für Kollegen, die das in der Niederlassung, das in Österreich nicht so häufig, in Deutschland ist das die Regel, applizieren, macht es sicherlich Sinn, wenn man eine Kooperation mit einem größeren Zentrum anstrebt und die Patienten dort erstmal vorstellt, damit, wenn man in die Notaufnahme kommt, weiß, dieser Patient hat eine Therapie mit einem bispezifischen Antikörper. Das ist sicherlich gut handelbar. Wir machen es bisher noch so, dass wir tatsächlich auch die Patienten bei der ersten Clofitamab-Gabe, in der Studie wurde das Step-Up-Dosing gegeben, wie wir das kennen, Tag 8, 15, 2,5 bzw. 10 Milligramm und ab dann die 30 Milligramm Clofitamab alle 3 Wochen. Und diese erste Gabe machen wir in der Regel eine stationäre Überwachung für 24 Stunden nach der Therapie.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch als Ergänzung, auch aus Sicht der Patienten haben sich mit der wirksameren Therapie im Grunde genommen Verbesserungen ergeben, im Verhältnis zum R-Gemox, was jetzt zum Beispiel die Schmerzen und die lymphom-assoziierten Symptome betrifft. Also da haben auch die Patienten selber gemerkt, dass sich etwas tut. Was wir sicherlich noch beachten müssen, ist, dass die Therapie schon um einiges potenter ist, Gott sei Dank, aber dass wir halt doch ein bisschen auf die assoziierten Infekte achten müssen. Ich glaube, das hat vielleicht auch Auswirkungen auf die Prophylaxe, wie wir es geben, und dass wir da nicht schlampig sein dürfen, wenn wir sowohl als Bactrim als auch Valacyclovir-Prophylaxen geben. Ja. Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt für die Kolleginnen und Kollegen.
Das ist sicher richtig. Wir würden diesen Patienten auch eine Standby-Antibiose für den Fieberfall mitgeben und sie gut schulen, dass sie, wenn sie Fieber haben, wirklich immer gleich in unsere Notaufnahme kommen und wenn sie jetzt weiter weg wohnen, nicht primär heimatnah in die Notaufnahme gehen. Und die Patienten erhalten einen Notfallausweis, den sie dann immer vorzeigen sollen, dass wirklich jeder weiß, dass sie eine Therapie mit einem bispezifischen Antikörper erhalten und dort auch schon mal die ersten Maßnahmen und die diagnostischen Schritte bei Verdacht auf ein Zytokinfreisetzungssyndrom letztendlich dokumentiert sind. Was sicherlich auch sinnvoll ist bei einer Therapie mit einem bispezifischen Antikörper, insbesondere wenn die Primärtherapie, wo die Patienten auch einen CD20-Antikörper erhalten, häufig jetzt das Polatuzumab in der Erstlinientherapie schon eingesetzt wird, dass man mal schaut, ob die Patienten einen sekundären Antikörpermangel haben und falls dies der Fall ist, doch großzügig die Indikation zur Immunglobulin-Substitutionstherapie stellt. Auch das bewahrt die Patienten vor gefährlichen Infekten.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du hast ja Erfahrung aus der Studie auch mit Patienten. Ja. Wie ist es denn? Neutropenie ist ja auch eine Nebenwirkung, die deutlich häufiger war im Glofi-Arm. Wie habt ihr es denn gehalten mit GCSF-Prophylaxen etc.?
Haben alle Patienten bei uns bekommen. War ja in der Studie auch so vorgeschrieben in den ersten, ich glaube, 2 oder 3 Zyklen. Und wir haben dabei bei den Patienten, die tatsächlich auch nur grenzwertig Neutropen waren, die in der Regel weitergeführt. Und insbesondere, wenn das Patienten sind, die erst kurz zurückliegen, die Erstlinientherapie haben, dann braucht man die auch. Auch das würde ich wieder empfehlen, dass man primär mit einer GCSF-Substitution oder Therapie beginnt. Und wenn man dann tatsächlich sieht, dass jemand, der extrem überschießend reagiert und gar nie neutropen ist, dann kann man die unter engmaschiger Kontrolle weglassen. Aber die meisten Patienten brauchen sie. Und das ist sicherlich auch sinnvoll, um die Neutropeniephase und das Infektionsrisiko zu reduzieren.
Ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt einmal versuchen, wir haben jetzt eine neue Therapie, die effektiv das Überleben der Patienten in der Second Line verlängert für diese Patienten, die eben nicht transplant-eligible sind. Können wir mal versuchen, vielleicht einzuordnen in die Oncopedia-Guidelines, die diesbezüglich ja noch nicht abgedatet sind. Wo sehen wir jetzt tatsächlich den Benefit dieser Therapie? Also wo würden wir es einsetzen? Wo siehst du die Haupt-Medical Needs und die Haupteinsatzpunkte?
Also wir würden es einsetzen bei allen Patienten, im ersten Rezidiv, die nicht hochdosisfähig sind und die nicht CAR-T-zellfähig sind. Sprich Rezidive, die nach mehr als 12 Monaten auftreten oder Patienten, die für eine CAR-T-Zelltherapie einfach zu alt oder zu krank sind. Auch die Patienten, die keine CAR-T-Zelltherapie möchten oder die Patienten, die keine Hochdosis-Chemotherapie möchten. Wir haben jetzt eine sehr effektive Therapie, die sicherlich deutlich besser verträglich ist, weniger Risiko hat und auch möglicherweise Chance auf eine Kuration bietet. Das heißt, es ist sicherlich eine echte Option. Ob diese Therapie irgendwann wirklich in Konkurrenz tritt zu einer CAR-T-Zelltherapie in der zweiten Therapielinie oder zu einer Hochdosis-Chemotherapie, das mag ich jetzt nicht zu bewerten. Ich weiß nicht, Uli, wie du das siehst. Ich glaube, die Daten haben wir nicht.
Die werden wir möglicherweise auch nie kriegen. Aber ja, aber ich würde dem vollkommen zustimmen. Ich hätte vielleicht noch eben ein paar so kleine Subgruppen, die oder nicht so kleine Subgruppen, eben die Patienten, die einen ECOG-Status von 2 haben, wo wir als CAR-T-Zentrum, obwohl die CAR-T eligible wären, grundsätzlich sagen, na, den Patienten würden wir eher zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Und ich sehe vielleicht auch noch eine wichtige Indikation dort, wo die Patienten aufgrund ihres Lymphomstatus derzeit nicht eligible sind für CAR-T-Cells. Ja. Also dass man vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die ganze Länge der Therapie mit den 12 Zyklen durchführen muss, sondern dass man vielleicht den ein oder anderen Zyklus gibt, dann ist der Patient plötzlich wieder einen besseren ECOG-Status oder er hat einen besseren Lymphomstatus und dann ist er auf einmal CAR-T-eligible. Ja. Da sehe ich auch einen quasi als Bridging oder Vorbereitung auf die KT, da würde ich auch einen deutlichen Benefit für Patienten sehen, die grundsätzlich KT-Cell eligible sind.
Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso, muss ich sagen. Und ich denke, das ist dann mit der Zulassung auch tatsächlich kein Problem. Man kann das sehr gut als Bridging oder Holding zur KT-Zelltherapie nehmen. Es gibt natürlich dann noch keine randomisierten Daten, aber es gibt schon auch erste Daten, dass eine KT-Zelltherapie beim aggressiven Lymphom nach einer Therapie mit einem bispezifischen Antikörper CD20, CD3 gerichtet keine schlechteren Ergebnisse hat als ohne diese Vortherapie mit einem bispezifischen Antikörper. Anders ist das beim multiplen Myelom, aber beim DLBCL scheint es kein Problem zu sein, nach dem, was wir heute wissen. So, muss ich dir ganz klar zustimmen, das ist ganz eindeutig eine wichtige Indikation.
Ja, und vielleicht noch ein wesentlicher Punkt jetzt bezüglich der Sequenzierung. Du hast es ja schon jetzt gerade angesprochen. Also die Therapie würde uns nicht hindern, später dann noch CAS zu geben in der dritten Linie oder vielleicht sogar hilfreich sein, sie dorthin zu bringen. Ja. Genau. Wie siehst du denn den Stellenwert der Therapie mit den bispezifischen Antikörpern in Zukunft überhaupt? Also sagen wir mal, es gibt ja jetzt auch schon Studien in der First Line mit ähnlichen Therapieschemata. Werden wir da einen Umbruch sehen in den nächsten Jahren oder wie schätzt du das ein?
Die ersten Studien haben ja rekrutiert, die Ergebnisse stehen aus, die Ansprechraten sind fantastisch. Ob es dann tatsächlich auch zu einer Verbesserung des PFS oder des OS führt, das wissen wir noch nicht. Aber ich hoffe schon, dass insbesondere für Patienten mit Hochrisiko DLBCL, also mit einem sehr hohen IPI von der Hinzunahme eines bispezifischen Antikörpers in der Erstlinientherapie profitieren werden und wir damit die Kurationschance verbessern. Aber das wage ich jetzt nicht vorauszusagen, ob die Studien das zeigen. Aber ich hoffe es schon und ich glaube das tatsächlich auch, dass das möglich ist.
Ja, aber umgekehrt natürlich, wenn wir jetzt bei der Staglio-Studie bleiben, das ist ja eben nicht nur für die Hochrisikopatienten, sondern durchaus für eine deutlich breitere Population von Patientinnen und Patienten, die wir hier einschließen können.
Ja, ich würde sogar tatsächlich so weit gehen, dass es für Patienten ein neuer Standard wird in der Zweitlinientherapie mit rezidivierten, refraktären, diffus großzelligen B-Zell-Lymphom. Auch zum Bridging vor KT-Zelltherapie. Und als Alternative zur Hochdosis-Chemotherapie haben wir keine Daten. Aber das muss man mit dem Patienten schon sehr genau besprechen, welche Therapieform er dann tatsächlich auch bevorzugt.
Dem würde ich auch zustimmen, was den neuen Standard betrifft, weil gerade eben bei diesen nicht hochdosisfähigen Patienten gibt es ja Therapien, von denen wir nicht unbedingt annehmen können, dass sie die Patienten heilen, die den Overall Survival jetzt nicht wirklich verändern, sondern eher das progressionsfreie Überleben. Und da haben wir jetzt einmal eine Studie, die tatsächlich das Overall Survival beeinflusst. Also können wir schon gespannt sein, wie wir dann die Oncopedia-Guidelines gestalten werden in Zukunft und ob das jetzt die anderen Therapien komplett rausdrängt oder ob alles nebeneinander steht.
Ich vermute, dass es nebeneinander stehen wird, aufgrund der mangelnden Daten im Direktvergleich. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal Matched-Pair-Analysen haben werden oder vielleicht sogar eine randomisierte Studie. Muss man abwarten.
Ja, also ich hoffe, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einmal ein bisschen Einblick in diese neue Therapiemöglichkeit gegeben haben. Ich denke, wir werden alles sehr rasch darauf zugreifen. Es ist ja auch der Vorteil, dass wir diese Therapien speziell für Patienten, die rasch behandelt werden sollen, jederzeit zur Verfügung haben, weil wir es off the shelf geben können. Darf ich dich vielleicht noch einmal bitten, dass du so das Ganze noch einmal einordnest für unsere Zuhörer aus deiner Sicht?
Ja, also wir haben eine neu zugelassene Therapie für Patienten mit diffus großzelligen B-Zell-Lymphom nach mindestens einer Vortherapie, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation geeignet sind oder diese ablehnen, die Kombination Clofitamid mit Gemcitabin, Oxaliplatin. Das wird die anderen bisher zugelassenen Zweitlinientherapie, wie jetzt zum Beispiel das Polar-BR, das Tafasitamab Lenalidomib oder das R-Gemox ganz sicherlich ablösen. Im Vergleich zur Hochdosis-Chemotherapie haben wir keine Daten, aber auch da denke ich, dass es für Patienten eine echte Alternative ist, auch im Spätrezidiv. Auch im Vergleich zur KT-Zelltherapie im Frührezidiv haben wir keine Daten, wobei man die, wenn man die Ergebnisse im intermodalen Studienvergleich nebeneinander steht, wir haben ja da nur wirklich eine Studie, die sich auf nicht hochdosisfähige Patienten konzentriert hat, mit dem Lysocell, was ja auch die besser verträgliche KT-Zelle-Therapie ist. Und wenn man hier die Ergebnisse für Overall Survival, komplette Remissionen und progressionsfreies Überleben gegenüberstellt, dann muss sich das Glofitamab, Gemcitabin, Oxaliplatin nicht verstecken. Was tatsächlich dann besser ist, das können wir aktuell nicht sagen. Sehr gut eignet sich das ganz sicher auch als Bridging- oder Holding-Therapie vor einer KT-Zell-Therapie, wenn der Patient durch eine hohe Lymphomlast nicht KT-Zell-fähig ist. Und die Daten, die wir bisher haben, sprechen dafür, dass es das Ergebnis einer darauf folgenden KT-Zell-Therapie nicht verschlechtert. Und wenn wir jetzt die Therapien mit den Nebenwirkungen vergleicht, dann ist es natürlich so, dass die Kombination bispezifischer Antikörper Gemox mehr Nebenwirkungen hat, mehr Toxizität als jetzt Rituximab, Gemcitabin, Oxaliplatin, aber sicherlich nicht mehr Nebenwirkungen als eine KT-Zelltherapie und ganz sicher auch weniger Nebenwirkungen als jetzt eine Hochdosis-Chemotherapie und eine autologische Stammzelltransplantation. Das heißt, insbesondere für fragile Patienten eignet es sich schon auch sehr gut. Ein bisschen aufpassen muss man mit der Polyneuropathie. Das Oxaliplatin macht eine Polyneuropathie, da gegebenenfalls die Dosis reduzieren. Auch da gibt es Protokolle. Wobei man sagen muss, dass die Dosis, die Adherenz in der Studie sehr hoch war, in dem Therapiearm mit Clofitamab Gemcitabin. Also die Patienten haben im Median tatsächlich 12 Infusionen Clofitamab bekommen und auch 8 Infusionen Gemcitabin Oxaliplatin, auch mit einer 100-prozentigen Dosisintensität. Das heißt, die Patienten haben im experimentellen Arm sehr viel mehr Therapie bekommen als im Standardarm. Es war gar nicht so viel Dosisreduktion notwendig.
Ja, vielen Dank. Dem kann man fast nichts mehr hinzufügen. Also ich denke, wir haben mit dem Glofi-Gemox eine durchführbare Therapie unter Beachtung der speziellen Nebenwirkungen, die wir natürlich bei den bispezifischen Antikörpern ins Kalkül nehmen müssen, die extrem wirksam ist und denn das Gesamtüberleben unserer Patienten deutlich verändern wird. Es verdoppelt im Verhältnis zum R-Gemox diese Daten und das also durchaus, wie Stefanie gesagt hat, zum Standard für bestimmte Gruppen in der Second Line mit Diffuse Large B-Cell-Lymphoma werden wird. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen Einblick in diese neue Therapieform gegeben. Bitten Sie natürlich, dass Sie sich auch die Originalpublikationen von Jerry Abramson im Lancet nochmal ansehen, um die Details zu erfragen. Da können Sie auch noch einmal für sich sich ein schönes Urteil bilden. Und mir bleibt jetzt eigentlich nichts mehr, als mich bei Stefanie zu bedanken. Vielen herzlichen Dank für deine Expertise und die tollen Ausführungen. Und ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich eben im Namen von Stefanie Meyer und meinem Namen bedanken und hoffe, dass wir Sie unterhaltsam in diese neue Therapie eingeführt haben. Vielen Dank.
Auch von mir ganz herzlichen Dank und vielen Dank an dich, Uli, für die schöne Moderation und das schöne Durchführen durch den Podcast und die Studienergebnisse.
Danke sehr.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der Roche Austria GmbH.